zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei einigen Punkten im Koalitionsvertrag noch skeptisch. 4 Tage nach der Vorstellung des Papiers sagte Merz der Bild am Sonntag, dass zum Beispiel Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen nicht sicher seien. Kerstin Späth.
Der CDU-Chef sagt dazu jetzt, die Senkung wolle man, sofern es der öffentliche Haushalt hergebe. Ungewiss ist demnach auch, ob der Mindestlohn auf 15 Euro pro Stunde angehoben wird. Auch das verlangt die SPD, Merz stellt aber klar, das habe man so nicht verabredet. Es werde keinen gesetzlichen Automatismus geben. Zuständig für das Thema sei die Mindestlohnkommission.
Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef Storm der Augsburger Allgemeinen. Ina Dietz.
In der gesetzlichen Krankenversicherung droht laut Storm ein Anstieg um mindestens einen halben Beitragssatzpunkt. Storm sprach von einer Zumutung für Beschäftigte, Rentner und Arbeitgeber. In Verbindung mit steigenden Pflegeversicherungsbeiträgen könnte damit ein Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 43% erreicht werden.
Die USA machen eine neue Kehrtwende in der Zollpolitik. Die Regierung von Präsident Trump hat zahlreiche Ausnahmen von den gerade erst verhängten Importzöllen gemacht. Sie gelten vor allem für Elektronikartikel, die die USA aus China importieren. Unternehmen wie Apple hatten zuletzt gewarnt, dass Produkte wie Handys deutlich teurer werden könnten. Israel weitet seine Bodeneinsätze im Gazastreifen aus. Am Abend forderte ein Armeesprecher die Bewohner eines Viertels im Zentrum von Gaza dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Von dort seien Raketen auf Israel geschossen worden. Nach palästinensischen Angaben sind beim Angriff auf ein Auto im Zentrum des Gazastreifens 7 Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Krankenhaus getroffen worden. Der Mann, der gestern in Berlin-Charlottenburg von der Polizei angeschossen wurde, ist tot. Er ist am Morgen im Krankenhaus verstorben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann hatte gestern im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz einen anderen Mann im Streit erstochen. Er flüchtete in die Schlossstraße, wo er von der Polizei gestellt wurde. Als der bewaffnete Angreifer auf die Beamten zulief, gaben sie mehrere Schüsse ab. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter, maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 14 und in Fürstenwalde 12 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
rbb24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Tag. SPD-Mitglieder, die eine Koalition mit der Union eher skeptisch sehen, dürften sich nach einem Interview des möglichen neuen Kanzlers Friedrich Merz bestätigt fühlen. Der Bild am Sonntag hat Merz gerade gesagt, dass er 2 Punkte im Koalitionsvertrag eher als Kann-Regelung sieht, die aber den Sozialdemokraten ganz wichtig sind und die sie als gesetzt ansehen. Es geht einmal um den höheren Mindestlohn und außerdem um eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. SPD-Chef Klingbeil hatte schon angekündigt, dass der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz betonte nun, darüber entscheide allein die zuständige Kommission. Steuersenkungen, auch für Geringverdiener, kann es nach den Worten des CDU-Vorsitzenden nur dann geben, wenn es die Haushaltslage erlaubt. Im Handelsblatt hat sich Merz außerdem zu den Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump geäußert. Sven Weingärtner mit den Einzelheiten dazu.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Überraschend hat die US-Regierung zuletzt zahlreiche Ausnahmen von den verhängten Importzöllen gemacht. Für Smartphones, Computer und andere großteils aus China importierte Elektronikartikel sollen die Zölle von 125% nun doch nicht gelten. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser. Bei seinem ersten Besuch in Washington wolle er Trump klarmachen, dass Europa eine handlungsfähige und handlungsbereite politische Einheit sei.
Informationen waren das von Sven Weingärtner. Die israelische Armee hat immer wieder Krankenhäuser im Gazastreifen bombardiert, weil sich in oder unter den Gebäuden Führungspersonal der Terrororganisation Hamas verstecke und die Kliniken als Schutzschilde nutze, sagt die israelische Armee dann üblicherweise. Die Palästinenser widersprechen und werfen Israel vor, ohne jede Rücksicht die zivile Infrastruktur des Gazastreifens zu zerstören. Auch nach dem jüngsten Angriff auf eine Klinik in Gaza setzt die israelische Armee ihre Angriffe fort, mit nur kurzer Vorwarnzeit, wie unser Nahostkorrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Israels Armee hat Menschen aufgefordert, weitere Gebiete im Süden des Gazastreifens zu verlassen. Sogenannte Sicherheitszonen werden weiter ausgeweitet. Seit der Krieg in Gaza Mitte März wieder intensiviert wurde, sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 400.000 Menschen erneut auf der Flucht. Die Stadt Rafah im Süden ist inzwischen menschenleer. Auch Teile von Khan Yunis, dem zweitgrößten Ballungsraum in Gaza, mussten geräumt werden. Aus dem UN-Menschenrechtsbüro in Genf hieß es, Palästinenser würden gewaltsam in immer kleiner werdende Gebiete gedrängt, in denen sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten. Dauerhafte Vertreibung sei zudem ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verstoße gegen die Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung unter einer Besatzungsmacht. Inzwischen gelten 92% der Gebäude in Gaza als zerstört oder beschädigt. Seit 6 Wochen lässt Israel zudem keine humanitären Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen, also beispielsweise auch kein Essen und keinen Treibstoff, um Wasserpumpen zu betreiben. Die humanitäre Lage ist katastrophal. In der Nacht griff nach palästinensischen Angaben Israels Luftwaffe zudem ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens an. Den Meldungen zufolge erfolgte der Angriff nach einer sehr kurzfristigen Warnung, das Gebäude zu evakuieren. Dort sollen sich Patienten, Verletzte und ihre Begleiter befunden haben. Operationssäle und die Sauerstofferzeugung für die Intensivstation seien zerstört worden, heißt es. Die israelische Armee teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, der Vorfall werde untersucht.
Aktuelle Informationen von unserem Nahostkorrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Der Iran und die USA sind sich schon lange in tiefer Feindschaft verbunden. Dass sie nun wieder miteinander reden, ist eine große Überraschung, zumal unter der Ägide von US-Präsident Trump. Der hatte ja in seiner ersten Amtszeit noch das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt. Nun waren also ein US-Sondergesandter und der iranische Außenminister zu Gast im Oman und mit Hilfe der Gastgeber gab es tatsächlich einen Austausch. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Behrendt, fasst die Ergebnisse zusammen.
Am Ende kam es sogar zu einem kurzen direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die USA mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, ausdrückt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein, oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud Elfaq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Aktuell stehen die Zeichen noch auf Verhandlungen. Irans Außenminister Araghchi sagte, das ist das erste Treffen. Wir werden zunächst grundlegende Fragen klären, unter anderem, ob beide Seiten den Willen zu Verhandlungen haben. Danach könnte es einen Zeitplan dafür geben. Mehr als 2 Stunden lang habe es indirekte Gespräche gegeben, vermeldete die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Danach hätten sich Witkoff und Araghchi in Gegenwart des omanischen Außenministers für einige Minuten lang direkt ausgetauscht. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Moritz Behrendt war das zum jüngsten iranisch-amerikanischen Treffen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Im Nachkriegsdeutschland war Günter Grass einer der bekanntesten Schriftsteller. Er beteiligte sich auch immer wieder meinungsstark an öffentlichen Debatten, geriet gegen Ende seines Lebens aber als moralische Instanz nochmal ziemlich unter Kritik. Heute vor 10 Jahren ist Grass mit 87 in Lübeck gestorben. NDR-Kulturredakteur Alexander Soloch erinnert an ihn und sein Schaffen.
Worüber ich schreibe, über das Essen, über Gäste, über Hülsenfrüchte und wie verschieden die Erbsen, über das Fett und den Kot und das Salz und den Mangel, über den Überfluss.
Mit allen Sinnen hat Günter Grass sein langes Leben aufgesogen und genossen, die Merkwürdigkeiten und Frivolitäten des Lebens überhaupt und daraus ein gewaltiges Werk geschaffen, ein Jahrhundertwerk ohne Zweifel. Sein erster Roman, Die Blechtrommel, 1959 erschienen, öffnete Grass das Tor zum Ruhm. Gerade als die junge Bundesrepublik sich anschickte, es sich im frischen Wohlstand behaglich einzurichten, rüttelte der 32-jährige geborene Danziger an ihrer Geschichtsvergessenheit. Und auf einmal traute sich wieder jemand, tief ins Füllhorn der deutschen Sprache zu greifen.
Die eine halbe Generation älteren Autoren, also Günter Eich und Heinrich Böll, gehörten zu der Gruppe, die nach dem Krieg eine beschädigte deutsche Sprache vorgefunden haben, durch die Zeit des Nationalsozialismus, und das führte zu der sogenannten Kahlschlagliteratur, also eine sehr karge, sehr eingeengte Sprache. Und bei mir war es sehr deutlich, dass man die Sprache, nur weil sie missbraucht worden ist, nicht dafür bestrafen darf. Dass es mein Bedürfnis war, dass ich dann auch alle Register ziehen kann.
Diese barocke, prachtvolle, reiche, bisweilen vielleicht überreiche Sprache gibt allen seinen knapp 20 Prosawerken das Gepräge. Von Katz und Maus bis Ein weites Feld, von Der Butt bis Im Krebsgang. Einer, der so über das Wort verfügte, wurde schnell für die Politik interessant. Und die Politik reizte auch ihn. Als Weggefährte Willy Brandts zog Grass wahlkämpfend durch die Republik und ließ sich von konservativen Störern erst so richtig in Stimmung bringen, wie hier 1965 in Kloppenburg.
Artikulieren Sie doch Ihre Zwischenrufe, wenn Sie es können!
Seit Anfang der 70er Jahre lebte Günter Grass in Schleswig-Holstein. Hier überraschte ihn im Oktober 1999 die Nachricht, er sei der neue Literatur-Nobelpreisträger.
Nein, Schock war es nicht. Es war Freude, auch ein gewisser Stolz und eine Genugtuung.
7 Jahre später fiel ein großer Schatten auf ihn, als er in seinem Erinnerungsbuch beim Häuten der Zwiebel bekannte, er sei als Heranwachsender Mitglied der Waffen-SS gewesen. Eine entsetzte Öffentlichkeit fragte sich, wie hatte gerade der, der immer wieder als moralisch unanfechtbarer Mann aufgetreten war, diese Geschichte von der eigenen Verführbarkeit so lange verschweigen können.
Wer richten will, mag richten. Nur was ich jetzt zurzeit erlebe, das führt zu einem Aburteilen, ja auch zu einer, als sollte ich zu einer Unperson machen und all das im Nachhinein in Frage stellen, was mein späteres Leben ausgemacht hat.
Vielleicht hat Günter Grass die Rolle des grollenden Belehrers der Nation allzu sehr ausgereizt. Aber wie immer man im Einzelnen seine Wortmeldungen beurteilt, er bleibt in Erinnerung als Magier der Sprache, der unter seinem gewaltigen Schnurrbart ein verschmitztes, bezauberndes Lächeln versteckte.
Alexander Soloch war das zum 10. Todestag von Günter Grass.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und dazu begrüßt sie im Studio Astrid Kretschmer mit Fußball, Bundesliga, 29. Spieltag. Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben sich einen ziemlich wilden deutschen Klassiko geliefert. Beim 2:2 verpassen die Münchner allerdings die Vorentscheidung im Meisterrennen, meint Edgar Endres.
Die Bayern verpassen die Vorentscheidung im Meisterrennen. Doch nach umkämpften 95 Minuten muss die Elf mit Verteidiger Josip Stanisic mit dem 2:2 zufrieden sein.
Wir haben natürlich auch Moral bewiesen, kommen dann zurück mit 2:1 und dann kassieren wir wieder das 2:2. Also Wir sind natürlich sehr frustriert, dass wir das hier nicht gewinnen konnten, das Spiel. Aber wir müssen das Positive mitnehmen. Es ist ein Punkt, bleibt immer noch bei 6. Und jetzt haben wir nur noch ein paar Spiele, die wir gewinnen müssen. Und dann sind wir Meister.
Zur Pause steht es noch 0:0. Überlegene Münchner lassen viel liegen. Und dann trifft der BVB aus dem Nichts durch Maximilian Bayers Kopfball in der 48. Minute. Dortmund verteidigt weiter tief und konsequent, kann die Reaktion der Münchner aber nicht parieren, weil auch Thomas Müller immer wieder seine Beine in die Offensivaktionen reinbekommt.
Wir hatten ein gutes Energielevel, wir waren eigentlich relativ aktiv auch und dementsprechend war es dann in der zweiten Halbzeit ein tolles Fußballspiel für die Zuschauer. Dann ging es schon ein bisschen hin und her, die Zuschauer kamen auch dann.
Die Djoga, Rafael Guerreiro und Serge Gnabry stechen, Bayern führt, doch Innenverteidiger Waldemar Anton gleicht noch einmal mit seinem Tor für die Borussia aus.
War sehr schön. Am Ende hätte ich trotzdem gern gewonnen. Bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ja, den einen Punkt nehmen wir jetzt mit. Wer weiß, für was der gut ist am Ende. War nicht einfach heute. Am Ende ist es gerecht für beide.
Der Klassikerabend war in der zweiten Halbzeit sehr, sehr unterhaltsam.
Soweit Edgar Endres. Bayer Leverkusen hatte sich am Nachmittag mit einem 0:0 zu Hause gegen den ersten FC Union begnügen müssen und liegt weiterhin mit 6 Punkten hinter den Münchnern. Also die Eisernen mit einem Punkt in Leverkusen und die Erfolgsserie geht damit also weiter. Lars Becker berichtet.
Die erstaunliche Erfolgsserie des ersten FC Union geht weiter. Das Team von Steffen Baumgart trotzt auch Meister Leverkusen auswärts in der Bayer Arena ein 0:0 und damit einen Punkt ab.
Das war heute wirklich harte Arbeit. Und da muss man auch sagen, haben wir, ich glaube, bei einer der stärksten Offensivmannschaften sehr, sehr wenig zugelassen. Hatten selbst 3 sehr gute Möglichkeiten. Aber am Ende muss man sagen, die Jungs haben es überragend verteidigt, haben sich auch allem gegengestemmt, was da war, und nehmen wir gerne mit.
Union ist jetzt seit 5 Partien ungeschlagen, hat bemerkenswerte 11 von 15 möglichen Punkten geholt.
Nicht nur die Serie, sondern auch gegen wen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wir hatten vorher Mannschaften, da hat man es erwartet, da haben wir gar nichts geholt. Und jetzt haben wir Mannschaften gehabt, wo, ich sag mal, da musst du schon ein bisschen dran glauben an die Geschichte.
In der Tat, verblüffend. Unentschieden beim Meister, Remis gegen die Bayern, Auswärtssiege in Frankfurt und Freiburg und der Erfolg gegen Wolfsburg. In Leverkusen hätte Union sogar gewinnen können, wäre aber des Guten dann doch zu viel gewesen.
Kirche im Dorf lassen. Also wir hatten diese 2, 3 Momente hatten wir und trotzdem wissen wir schon, wie das heute zustande gekommen ist, was wir machen mussten dafür.
Leverkusen hatte genauso Chancen, Tor zu erzielen. Von dem her sind wir sicher nicht so, dass wir jetzt sagen, wir hätten müssen gewinnen, sondern ich sehe es anders. Wir haben uns den Punkt erkämpft gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Captain Christopher Trimmel und seine Besatzung haben wieder alles abgerufen, was diese Mannschaft so stark, was die DNA von Union ausmacht. Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke, Wille.
Ich glaube, wir haben speziell defensiv natürlich sehr gut verteidigt, waren aggressiv, zweikampfstark. Klar haben wir mit dem Ball die ein oder andere Situation, die wir besser ausspielen müssen, mutiger sein müssen, aber das gehört zum Abstiegskampf dazu, dass man auch mit langen Bällen agiert.
Vor gerade mal 6 Wochen nach der Heimpleite gegen Kiel drohte Union ernsthaft in Abstiegsgefahr zu geraten, nahmen die Zweifel am erst in der Winterpause verpflichteten Trainer Baumgart zu.
Wir haben uns eingeschworen vor dieser Serie schon, dass im Abstiegskampf um gewisse Dinge geht, die man vielleicht am Anfang der Saison nicht zur Hand hat. Defensive Stabilität in die Mannschaft gebracht. Das war, glaube ich, auch wichtig in der Phase. Dass es dann so läuft, ist natürlich auch überraschend. Freut mich natürlich sehr, dass das jetzt über so viele Spiele schon hält.
Satte 12 Punkte beträgt der aktuelle Vorsprung von Union auf den Abstiegsrelegationsplatz, 14 sogar auf einen direkten Abstiegsrang. Der Klassenerhalt ist kein Thema mehr. Aber die Serie soll natürlich weitergehen am kommenden Samstag gegen Stuttgart. Wieder eine dieser spielstarken Mannschaften, die den Eisernen so sehr liegen.
Heute wird erstmal der 29. Spieltag in der Bundesliga abgeschlossen mit 2 Partien. Stuttgart gegen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FC Heidenheim ausführlich live hier im RBB 24 Inforadio am Nachmittag. Und noch der Blick zum Radsport. Da hat Maximilian Schachmann die Baskenland-Rundfahrt auf einem starken 3. Platz beendet. Der 31-jährige Berliner musste sich nur dem Portugiesen Joao Almeida und Enrico Mas aus Spanien geschlagen geben. Heute ja dann der Start zum Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix und der verspricht mit dem erstmaligen Start von Weltmeister Tadej Pogacar auf dem Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich. Besondere Spannung, Startschuss ist um 11.25 Uhr. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. auch mobil mit unserer App.
Im Studio ist wieder Matthias Wetzel. Hallo. Kommt der Osten zu kurz in den Plänen der neuen Bundesregierung? Zwar wurde vereinbart, dass es weiter einen Ostbeauftragten geben soll, es stellt sich aber die Frage, ob er an Einfluss verliert. Denn anders als bisher wird der Posten nicht mehr direkt beim Bundeskanzler angesiedelt sein. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz mit den Einzelheiten.
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland statt wie bisher dem Kanzleramt in Zukunft dem Finanzressort zugerechnet wird. Für den neuen Bundestagsvizepräsidenten und früheren Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, lässt diese Entscheidung Respekt vor den Ostdeutschen vermissen. Das sagte der linken Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anders sieht das der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller. Die wirtschaftliche Transformation in Ostdeutschland kann nur mit ausreichender finanzieller Unterstützung gelingen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Ansiedlung im Bundesfinanzministerium folgerichtig, so Müller wörtlich. Im Gespräch sind auch künftige Bundesminister aus Ostdeutschland. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass sich nicht nur die Frage stellt, wie viele Minister aus dem Osten tätig werden, sondern auch in welchen Bereichen.
Entscheidend ist für mich, dass es sich auch um strategische Ministerien handelt und dass man auch wirklich, sagen wir mal, auf Augenhöhe das Gefühl vermittelt, der Osten spielt bundespolitisch eine Rolle.
Der Bevölkerungsanteil müsse sich im Kabinett widerspiegeln, sonst werde es weiter Diskussionen um die Benachteiligung des Ostens geben, so Haseloff.
Bianca Schwarz war das aus dem Hauptstadtstudio. In Deutschland werden bekanntlich immer mehr Fachleute gesucht. In vielen Ländern gibt es eine Menge junge, ehrgeizige Menschen ohne Perspektive. Um beide zusammenzubringen, haben Ägypter und Sachsen jetzt in Kairo eine neue Hochschule gegründet, die Saxony Egypt University. Ausgebildet werden unter anderem Fahrzeugtechniker und Altenpfleger nach deutschem Vorbild mit Theorie und einem hohen Praxisanteil. Zur offiziellen Eröffnung kam auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Aus Kairo berichtet Moritz Behrendt.
Guten Tag, Mr. Kretschmer. Wie geht's Ihnen heute?
Patient Kretschmer liegt im Krankenhaus und wird von zwei ägyptischen Pflegerinnen betreut. Der Patient ist in diesem Fall eine Puppe im Lehrkrankenhaus der neuen Saxony Egypt University etwas außerhalb von Kairo. Der echte Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, steht vor dem Bett und schaut sich an, wie hier Krankenpflegerinnen ausgebildet werden. Auch bei den angehenden Fahrzeugtechnikern war er schon.
Habt ihr selber zu Hause ein Moped oder ähnliches?
Ja, ihr lacht.
Seit dem vergangenen Jahr bietet die private Fachhochschule 6 Studiengänge an. Aktuell lernen hier 120 Studierende, es sollen mittelfristig aber 10-mal so viele werden. Die an der TU München promovierte Chemieprofessorin Reda Bassioni war eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung der Universität. Jetzt als akademische Präsidentin wirbt sie für die duale Ausbildung.
Das Modell, was wir hier anbieten, ist ja 60% praktische Arbeit und 40% Theorie.
Eine akademische Ausbildung mit hohem Praxisanteil ist für Ägypten etwas Neues, betont sie. Die praktischen Erfahrungen sollen die Studierenden nicht nur in den Laboren und Werkstätten auf dem Campus machen, sondern auch
in der Industrie und dann 20% in Deutschland hoffentlich.
Die jungen Leute hier sollen eine Top-Ausbildung bekommen, damit sie ja hier im Land sich selbstständig machen können, aber auch, und das wissen hier alle, ins Ausland gehen können, beispielsweise nach Deutschland.
Die neue Universität trägt Sachsen im Namen. Aus dem Freistaat kommen auch einige Lehrkräfte. Aufgebaut wurde der weiträumige Campus aber mit Geldern ägyptischer Investoren. Getragen werden soll die Universität durch Studiengebühren, die allerdings niedriger sind als an anderen Privatunis in Ägypten. Für besondere Leistungen gäbe es auch Stipendien, sagt Uni-Präsidentin Bassioni. So seien inzwischen 14 Medaillengewinner der Paralympics an der Saxony Egypt University eingeschrieben.
Das sind 14 super tolle Studenten, die jetzt bereit sind, das Sportsmanagement zu erkunden und erhoffen sich dadurch natürlich ein deutsches Studium mit deutschen Standards.
Von Standards spricht auch der sächsische Ministerpräsident nach seinem Rundgang über den Campus.
Diese Universität hat einen Standard, der mit jeder Universität in Deutschland mithalten kann.
Manches funktioniere hier sogar besser.
Ich finde es beeindruckend, dass dieses Gebäude innerhalb von 7 Monaten gebaut worden ist. Ich glaube, wenn wir in die Welt gehen, werden uns Dinge auffallen, die wir vielleicht auch in Deutschland ein bisschen besser machen können und wo wir uns manchmal eine Scheibe von abschneiden können, auch wenn die meisten in Ägypten denken, es ist andersrum.
Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer im Beitrag von Moritz Behrendt. Die europäische Plastikindustrie hat angekündigt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu produzieren. Das ist eine große Herausforderung, denn die Produktion von Plastik ist sehr energieintensiv und der wichtigste Rohstoff ist klimaschädliches Erdöl. Gelingen kann es also nur, wenn mehr Kunststoffe wiederverwertet werden. NDR-Recherchen zeigen nun aber, dass die Plastikbranche in diesem Jahr wichtige Recyclingziele verfehlen wird. Damit ist auch das Gesamtklimaziel der Branche kaum noch zu erreichen. Warum das so ist und was das heißt, erläutert Verena von Ondarza.
Pascal Klein zeigt auf das Herzstück seiner Fabrik im saarländischen Dillingen. In einem kleinen Reaktor macht das Unternehmen Pyrum aus alten Autoreifen den Rohstoff für neuen Kunststoff.
Also wir sind hier bei über 600 Grad. Und bei den über 600 Grad verdampft das Gummigranulat. Und dieser Dampf ist eine Mischung aus Öl und Gas. Und der wird unten am Reaktor abgesaugt.
Heraus kommt also industriell verwendbarer Ruß und ein Öl, das Pyrum an große Plastikproduzenten verkauft. Die setzen das wie fossiles Erdöl ein. Die Technologie haben sie hier selbst entwickelt. Erst seit 5 Jahren läuft die Fabrik. Auf Unternehmen wie Pyrum setzt die Plastikbranche, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Bis 2050 soll die Produktion von Plastik klimaneutral sein. Ein großes Ziel, denn derzeit gehört die Branche zu den CO2-intensivsten weltweit. Studien zufolge entstehen 5 Tonnen CO2 für nur eine Tonne Plastik. Um weniger Treibhausgase zu verursachen, würde es helfen, mehr zu recyceln, sagt Henning Wilz, der am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zu Kreislaufwirtschaft und Plastik forscht.
Man muss das Plastik viel besser im Kreislauf halten. Zurzeit nutzen wir das so, wir nutzen es einmal, schmeißen es weg, verbrennen es in Deutschland ganz überwiegend. Und wenn wir klimaneutral werden würden, dann müssten wir das Material erhalten und im Kreis führen.
Im Kreis führen, sprich recyceln. Bisher klappt das nur für einen kleinen Teil des Plastiks, und zwar mit mechanischem Recycling. Hierbei werden sortenreine Plastikabfälle geschreddert, eingeschmolzen und zu neuem Kunststoff. Die Menge an Plastik, die daraus entsteht, macht in Deutschland nur etwa 15% aus. Das liegt auch daran, dass in unseren Plastikabfällen viele verschiedene Kunststoffarten miteinander vermischt und diese oft stark verschmutzt sind. Damit sich das ändert, hat die Plastikbranche angekündigt, Milliarden in chemische Recyclingverfahren zu investieren. Bislang passiert ist aber noch zu wenig, sagt Wilz.
Wenn man sich den Status quo anguckt, dann haben wir in Deutschland weit unter 1% des Plastiks, das aus dem chemischen Recycling kommt. Das heißt, wir reden über Laboranlagen und Testanlagen.
Dabei hatte der Industrieverband Plastics Europe große Pläne. Noch vor 2 Jahren kündigte er an, dass bereits in diesem Jahr 900.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen produziert werden sollen. NDR-Analysen zeigen aber, das Ziel, das die Branche sich gesetzt hat, ist praktisch nicht erreichbar. Statt 900.000 Tonnen Plastik produzierte die Industrie zuletzt deutlich weniger als 100.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen.
Ich sehe aber auch, dass die Entwicklungen oder auch die Hoffnungen, die man hatte, aktuell noch nicht erreicht wurden,
räumt Christine Bunte im Interview mit dem ARD-Magazin Panorama ein. Sie ist Geschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland. Die Gründe dafür seien vielfältig.
Das eine sind tatsächlich die Kosten, die mit der Herstellung der recycelten Kunststoffe einhergehen. Es gibt auch in Teilen technologische Entwicklungen, wo man einfach feststellt, man hat technologisch noch Rückschritte erlebt.
Diese Rückschritte hat auch Kerstin Kuchter von der TU Hamburg beobachtet. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Recyclingverfahren. Das chemische Recycling bezeichnet sie zwar als naturwissenschaftlich möglich, aber
es ist, würde ich sagen, nicht beherrschbar im Moment und ich würde auch sagen, nicht in den nächsten 20 Jahren. Insofern ist es keine realistische Lösung für unser Problem, was wir jetzt haben und unser Klimaproblem, was wir bis 2050 gelöst haben müssen.
Der Beitrag von NDR-Reporterin Verena von Ondarza war das und über das Thema berichtet, wie gehört, auch das ARD-Magazin Panorama, zu finden in der ARD-Mediathek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Lees 10 Minuten Baustellenstau. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die rechte Spur gesperrt. Stau ab Mühlenbeck 10 Minuten dauert's länger. Im weiteren Verlauf Richtung Dreikafeland in Höhe Oberkrämer ist eine Ölspur. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Der designierte Bundeskanzler Merz zweifelt an der Umsetzbarkeit von zentralen Projekten der neuen Koalition. Er spricht von einem Dissens mit der SPD. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Kurz bevor die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen, wird nochmal deutlich, beide Seiten legen die Vereinbarung zum Teil unterschiedlich aus. Dass die mögliche neue Regierung die Steuern für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen wirklich senkt, ist nicht fix, sagt CDU-Chef Friedrich Merz jetzt im Interview mit der Bild am Sonntag. Ähnlich sieht es beim Thema Mindestlohn aus. SPD-Chef Lars Klingbeil rechnet damit, dass er schon im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verweist darauf, dass laut Koalitionsvertrag die Mindestlohnkommission darüber entscheiden soll, nicht die Regierung.
Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Er sprach von einer Zumutung für die Versicherten. Die USA machen eine neue Kehrtwende in der Zollpolitik. Die Regierung von Präsident Trump hat zahlreiche Ausnahmen von den gerade erst verhängten Importzöllen gemacht. Sie gelten vor allem für Elektronikartikel, die die USA aus China importieren. Unternehmen wie Apple hatten zuletzt gewarnt, dass Produkte wie Handys deutlich teurer werden könnten. Israels Armee dehnt ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen aus. Ein Militärsprecher forderte am Abend Bewohner im Zentrum Gazas zum Verlassen bestimmter Viertel auf. Von dort sollen zuvor Raketen auf Israel geflogen sein. Nach palästinensischen Angaben wurden beim Angriff auf ein Auto 7 Menschen getötet. Aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler.
In der Nacht griff nach palästinensischen Angaben Israels Luftwaffe zudem ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens an. Den Meldungen zufolge erfolgte der Angriff nach einer sehr kurzfristigen Warnung, das Gebäude zu evakuieren. Aus dem UN-Menschenrechtsbüro in Genf hieß es, Palästinenser würden gewaltsam in immer kleiner werdende Gebiete gedrängt, in denen sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck Funkturm kommt voran. Wie der Sprecher der Autobahn GmbH Brodel dem RBB mitteilte, sind die zentralen Betonteile bis zum Morgen von Spezialbaggern abgebrochen worden. Seit gestern Abend wird auch die Westendbrücke weiter nördlich abgerissen. Bis 25. April soll Tag und Nacht gearbeitet werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter, maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 14 und in Fürstenwalde 12 Grad. Mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Morgen mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Dienstag ähnliches Wetter, aber windiger. Am Mittwoch verbreitet heiter und trocken, 23 bis 27 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dann fiel mir auf, dass mich aber eine Frage nicht losließ, die mich in Blaue Frau ja auch schon beschäftigt hat, und das war die Frage von Machtmissbrauch. Und damit zusammenhängt die Frage danach, wie stützen wir eigentlich bestimmte Strukturen oder bestimmte Machtverhältnisse?
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte ist in dieser Folge wieder hoch über den Dächern Berlins. Nadine hat die Autorin Antje Ravik-Strube in die rbb-Dach-Lounge eingeladen, in den 14. Stock, hier bei uns im Fernsehzentrum im Rahmen des rbb-Kultursalons. Worum ging's? Natürlich um den Einfluss der Fasane. Das ist der neue Roman von Antje Ravik-Strube, Fasane. Das klingt irgendwie so nach Wildlife, Garten und Wald, oder?
Ja, Fasane flattern auf jeden Fall da durch die Szenerie in Potsdam. Da ist Antje Ravik-Strube auch zu Hause. Aber der Roman, der führt nicht in die Wildnis, höchstens im übertragenen Sinne, in die Wildnis der Medien- und Kulturszene Berlins. Und im Mittelpunkt steht die Feuilleton-Chefin einer großen Berliner Tageszeitung, Hella Kahl heißt sie. Und sie gerät in einen medialen Shitstorm und versucht, ja, die Kontrolle über ihr Leben zurückzubekommen. Die rbb-Abendschau spielt im Roman auch eine Rolle. Also die rbb-Dachlounge hier im rbb-Fernsehzentrum war ein guter Ort, um über diesen Roman zu sprechen. Und von da oben hat man ja auch wirklich einen fantastischen Blick über die Hauptstadt. Dieser Roman ist auf jeden Fall auch ein Hauptstadtroman, aber nicht nur. Er spielt nämlich auch in Potsdam. Und Antje Ravik-Strube, die 1974 eben in Potsdam geboren wurde, lässt es sich in diesem Roman nicht nehmen, auch viel Lokalkolorit einzubauen. Schauplätze, ja, wie das Promi-Restaurant Borcherts und auch ein paar kulturpolitische Debatten der letzten Jahre kommen vor. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam zum Beispiel.
Also ein Berlin-Potsdam-Roman, eine Geschichte aus der Medien- und Kulturszene. Es geht um einen Shitstorm. Wie gerät denn Hella, diese Hauptfigur, da rein?
Ja, ein Berliner Theaterintendant begeht Suizid. Und das wirft Hella aus der Bahn, denn vor einigen Monaten hatte sie einen Artikel geschrieben, der den Berliner Theaterstar zu Fall brachte. Einen Artikel mit der reißerischen Überschrift »Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung«. Ja, harte Nummer. Er soll nachweislich Mitarbeiterinnen drangsaliert und gedemütigt haben. Und nun ist er tot und die Frage steht im Raum, ist Hella mit Schuld an seinem Tod? Viele auf Social Media meinen ja. Und schon befindet die Journalistin selbst sich mitten in diesem Shitstorm, vor allem nachdem ihr ein Statement zum Tod des Intendanten in der rbb-Abendschau völlig missglückt und das dann in den sozialen Netzwerken viral geht. Und es geht in diesem Roman einmal mehr um MeToo, um Macht und Machtmissbrauch und um die Mechanismen einer medialen Erregungsspirale. Und außerdem ist dieser Roman das Porträt einer Frau, die Opfer und Täterin zugleich ist. Und diese Widersprüchlichkeit macht sie wirklich zu einer wahnsinnig spannenden Hauptfigur.
Auch hochaktuell. Ein Spiegelartikel hat ja vor kurzem erst über mutmaßlichen Machtmissbrauch am Berliner Ensemble geschrieben. Worum ging's? Da ging's um das Drangsalieren von Müttern in der Maskenabteilung. Also top aktuelles Thema. Gibt's denn reale Vorbilder für den Intendanten und diese Kulturjournalistin?
Ja, diese Frage stellt man sich. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Und die habe ich Antje Ravik-Strube natürlich gestellt. Aber die Auflösung, die möchte ich hier noch nicht verraten. Auch warum der Roman Der Einfluss der Fasane heißt und warum sie das Thema MeToo einfach nicht loslässt. Also auch schon ihr Buchpreis gekrönter Roman Blaue Frau drehte sich ja darum. Über all das haben wir gesprochen, hoch über den Dächern Berlins.
Die Dachlounge des 14. Stocks im Fernsehzentrum des rbb. Viel Spaß.
Bitte begrüßen Sie sie mit einem großen Applaus, Antje Ravik-Strube. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich habe mir auch gleich einen Aperol Spritz besorgt, weil die Gläser hier insgesamt so schön in der Sonne blitzen.
Ja, ist eine wahnsinnig schöne Farbe, knallorange. Passend zum Buchcover, passend zu der Abendstimmung hier. Genau. Die Sonne geht bald unter. Wir schauen hier über Berlin. Hier sehen wir den Fernsehturm da hinten. Und ja, wir gucken auf die Hauptstadt. Eine bessere Kulisse könnte es eigentlich gar nicht geben, um über deinen Roman zu sprechen, Der Einfluss der Fasane. Viele bekannte Orte kommen darin vor. Unter anderem sind wir mit deiner Protagonistin bei einem Empfang im Bundeskanzleramt und sind natürlich mit ihr auch in der Redaktion, denn sie ist Feuilleton-Chefin einer Berliner Tageszeitung.
Ja, was war zuerst da bei diesem Roman? Welche Figur, welches Setting, welche Idee?
Ja, Hella ist eigentlich die Figur, die mir zuerst, also mit der ich zu schreiben anfing. Und das kam aus meinem früheren Buch. Also ich dachte ja, als ich Der Einfluss der Fasane anfing zu schreiben, ich schreibe ein komplett neues Buch und bloß nicht nochmal 8 Jahre wie mit Blaue Frau, sondern das schreibe ich ganz schnell und ist was ganz anderes. Und dann fiel mir auf, dass mich aber eine Frage nicht losließ, die mich in Blaue Frau ja auch schon beschäftigt hat. Und das war die Frage von Machtmissbrauch. Und damit zusammenhängt die Frage danach, wie stützen wir eigentlich bestimmte Strukturen oder bestimmte Machtverhältnisse? Also wir sind alle irgendwie in Machtverhältnisse verwickelt, die uns zum Teil auch nützen und wehren uns nicht unbedingt dagegen, sondern bleiben lieber darin und stützen sie, obwohl sie uns im Endeffekt schaden könnten. Und Hella ist genauso eine Figur, die eigentlich nach Macht strebt und diese Machtstrukturen quasi fördert, weil sie ihr dienlich sind, die ihr dann aber auf die Füße fallen. Und das war eigentlich so die Ausgangsfrage, also eine Figur zu schaffen, die verwickelt ist oder verwickelt wird in ihre eigene Gier nach Macht.
Dann bleiben wir doch mal kurz bei Hella. Was ist das für eine Figur?
Also Hella ist eine total widersprüchliche Figur. Ich glaube, es ist eine meiner widersprüchlichsten Figuren, die ich jemals zumindest als Hauptfigur erfunden habe.
Habe ich auch gedacht, ja. Sehr ambivalent.
Sie, auf jeden Fall. Sie ist mir auch nicht überall sympathisch. Ja. Ich bin überhaupt nicht einer Meinung mit ihr, sehr oft. Das macht sie aber zum Schreiben eigentlich sehr spannend. Ja, sie kommt eigentlich aus so prekären Verhältnissen. Sie hatte keine gute Beziehung zu ihrer Mutter, was eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und hat sich hochgearbeitet und fühlt sich eigentlich in der Position, in der sie ist und in der Welt, in der sie sich inzwischen befindet, nicht ganz sicher. Umso mehr.
10.41 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A15 Übergang Forst Richtung Dreieck Spreewald. Zwischen Cottbus West und Fettschau sind Personen auf der Fahrbahn. Außerdem steht ein defektes Fahrzeug auf der Standspur.
Ist und in der Welt, in der sie sich inzwischen befindet, nicht ganz sicher. Umso mehr muss sie das natürlich kaschieren. Umso mehr muss sie etwas vortäuschen. Und das ist irgendwie ein gutes Stichwort, weil Täuschung in diesem Buch auch eine große Rolle spielt. Also Hella ist eine, die sich pausenlos täuscht. Sie ist im Grunde verblendet, könnte man sagen. Und das ist auch das Problem, dass sie eben meint, alles im Griff zu haben und letztendlich über sich selber stolpert.
Wir begleiten Sie ja wirklich dabei, Schritt für Schritt, wie sie die Kontrolle über ihr Leben verliert. Ich finde, es ist ja eine Mischung aus Satire, Gesellschaftsroman, Porträt einer Frau. Wie bist du selbst rangegangen? Also wie lange dauert es, einen Ton zu finden für einen neuen Roman?
Ja, also als Satire würde ich das Buch gar nicht beschreiben. Für mich ist es ein zugegeben leichtes Buch. Es hat auch eine böse Grimmigkeit vielleicht. Es hat einen gewissen Witz, vielleicht auch sprachlichen Witz. Aber für eine Satire ist es mir dann doch zu psychologisch. Also weil Hella ja durchaus eine psychologisch aufgebaute Figur ist. Und das ist bei einer Satire eigentlich ein bisschen anders. Der Erzählton ist total wichtig. Also ich konnte nicht schreiben, bevor ich diesen Ton nicht hatte. Und ich glaube, das kam auch über die Figur. Also mir war klar, ich habe diese Figur und ich muss dazu sagen, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, dass Hella ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Kai Hochwert hat.
Oh ja, das stimmt. Das sollten wir noch erklären, wie eigentlich dieses Verhältnis der beiden war, bevor das passiert ist und bevor sie auch den Artikel über ihn geschrieben hat, der den Skandal ihn ausgelöst hat.
Ja. Ja, genau, weil also sie eigentlich bewundert sie diesen Mann. Also das ist so ein Typ, der ist eigentlich ähnlich wie Hella, hat sich hochgearbeitet, kommt aus einfachen Verhältnissen, hat diese wichtige Position in Berlin. Sie bewundert ihn, sie fühlt sich auch irgendwie erotisch angezogen von ihm oder der Machtposition. Das kann man ja meistens manchmal auch nicht so genau voneinander trennen. Dann gibt's ein Ereignis, wo er sie eigentlich demütigt. Von da an wird sie ein bisschen misstrauisch und fühlt sich fast schon verraten, weil sie von ihm eine gewisse Kameradschaft erwartet. Er kommt aus ähnlichen Verhältnissen wie sie und verweigert ihr diese Kameradschaft. Da ist so ein gewisser Zwiespalt in ihrer Beziehung zu diesem Mann, aber das führt noch nicht dazu, dass sie den Artikel über ihn dann tatsächlich schreibt, weil sie ist eigentlich jemand, und ich finde, das macht sie auch interessant, sie ist total gegen das Entblößen von Machtmissbrauch. am Anfang. Also sie findet das, was Sie ja von der MeToo-Bewegung auch kennen, dass das Anklagen oder ins Licht der Öffentlichkeit bringen von Fällen sexualisierter Gewalt oder Machtmissbrauch, findet sie unmöglich, weil sie findet, da werden die Männer einfach an den Pranger gestellt und es ist wie so eine Hetzjagd und das darf man nicht. Ja, und sozusagen ist völlig dagegen und dann plötzlich macht sie genau das, also sie ihre eigenen Prinzipien verrät sie, macht genau das und das bringt sie dann zu Fall.
Man muss auch dazu sagen, dieser Theaterintendant, über den sie geschrieben hat, der ist ja nachweislich ein Tyrann, der seine Mitarbeiterinnen tatsächlich drangsaliert, der seine Macht missbraucht. Also es trifft keinen Unschuldigen.
Ja,
genau. Aber natürlich geht's dann auch in dem Text um die Art und Weise.
Ja. Genau, um die Art und Weise, wie darüber geschrieben wird. Aber auch, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Tatsache, dass sie diesen Artikel schreibt, was ein Problem wird, sondern dass der Tod von ihm eigentlich etwas auslöst. Das Gleiche auslöst, nämlich den Shitstorm und die Diffamierung, die er vorher auch erlebt hat. Also im Grunde sind der Intendant und sie sind wie so eine Spiegel, das sind Spiegelfiguren für mich, die das Gleiche erleben mit einem unterschiedlichen Ende, was dann wiederum mit einer patriarchalen Struktur zu tun hat, um die es mir auch ging.
Ich würde gerne nochmal jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und nochmal nach, also quasi mit dir in deine Schreibwerkstatt gehen und nochmal fragen, wie du denn diesen Ton oder wie du überhaupt einen Ton für einen neuen Roman findest. Das ist ja mit das Schwierigste, kann ich mir vorstellen.
Ja, das kann ich gar nicht so genau erklären. Also mir war einfach klar, ich musste etwas Leichtes schreiben, was vielleicht damit zusammenhing, dass ich in Blaue Frau mich wirklich tief in ein ziemlich großes und schweres und belastendes Thema hineingearbeitet hatte. Oder in mehrere Themen, die sich überschnitten, also sexualisierte Gewalt und die Hierarchie zwischen Ost- und Westeuropa. Und ich wollte einfach jetzt in die ganz andere Richtung gehen. Und ich habe auch gemerkt, dass mit dem Angriff auf die Ukraine mir selber so eine Lebensleichtigkeit verloren gegangen ist. Also ich habe gemerkt, irgendwie in dieser Wirklichkeit ist es nicht mehr so leicht, sich aufzuhalten. Und dann dachte ich, naja, in der Literatur, da gibt's ja auch noch eine Möglichkeit, leicht zu sein. Literatur kann ja Leichtigkeit erzeugen. Und ich kann auch beim Schreiben mir diese Leichtigkeit vielleicht wiederholen. Und das war dann der Grund, eigentlich in dieses Buch einzusteigen und mit dieser Herangehensweise, ich weiß nicht, bin ich zum Glück auf diese Erzählhaltung gekommen? Ich kann das nicht genau sagen.
Du hast gerade schon angesprochen, Blaue Frau, dein Buch, für das du 2021 den Deutschen Buchpreis bekommen hast. Es ist ein Buch damals, das eben auch von Machtmissbrauch und auch von der MeToo-Thematik handelte. Ist der Einfluss der Fasane in gewissem Sinne dann auch eine Fortsetzung, weil er diese MeToo-Thematik ja auch wieder aufgreift, nur mit einer ganz anderen Figur? Und diese Figur, also ich sag mal so, diese Art von Frau, die ja vielleicht in Hella auch angelegt ist, also taucht ja in Blaue Frau auch schon auf, ja? Also die Frau, die eben der Adina, so heißt die Hauptfigur in Blaue Frau, die eben das Opfer einer Vergewaltigung und eines Machtmissbrauchs wird, die eben dieser Adina nicht hilft, sondern sagt, na, während dieser Anschuldigungen sind die nicht gerade in Mode gekommen? Ja, hat dich diese Art von Frauenfigur auch nicht mehr losgelassen?
Ja, ich glaube, dass genau das hat mich beschäftigt und es hat mich weiter beschäftigt. Also diese Form, die wir haben, sexualisierte Gewalt zu verharmlosen, das geht ganz schnell. Also wir haben gesellschaftlich gesehen so viel leichte Phrasen, Formulierungen, mit denen wir uns das vom Leib halten können. Also das zu verharmlosen oder zu sagen, na ja, so schlimm wird's schon nicht gewesen sein oder sie war ja selber schuld oder sie hätte nicht so viel trinken sollen oder also immer so wird im Grunde die Frau ist immer schuld. Und was mich beschäftigt hat und offenbar über Blaue Frau hinaus beschäftigt hat, war die Frage, warum es Frauen gibt, die so eindeutig gegen die Aufklärung solcher Fälle sind. Also das hat man ja auch in der MeToo-Bewegung gesehen, dass auch berühmte Frauen sich dahingehend geäußert haben, diese MeToo-Bewegung grundsätzlich zu verdammen. Und das hat mich irgendwie beschäftigt, weil ich dachte, also Frauenfeindlichkeit ist in uns allen irgendwie. Und das ist irgendwie sowas, worüber man auch nicht so häufig spricht und was dann eben dazu führt, dass Frauen so reagieren. Vielleicht auch aus Angst, selber als Opfer oder schwach gesehen zu werden oder als Angst, irgendwie Einfluss zu verlieren oder ja, und dann mehr oder weniger eigentlich das bestehende System stützen. Und das habe ich dann eben in Hella weitergeschrieben und mich damit noch mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Das ist auch etwas, was bei Virginia Woolf Thema ist, wo auch der Titel herkommt, eigentlich aus einem Text von ihr.
Dann sprechen wir doch mal über den Titel, der Einfluss der Fasane. Es flattern ja so an einigen Stellen Fasane durch die Szenerie, durch den Garten von Hella. Sie wohnt ja in Potsdam. Aber der Titel, hast du gerade gesagt, der ist ausgeliehen.
Ja, also ich muss bei dem Titel immer so einen ganzen Exkurs machen. Also zunächst klingt's einfach gut. Also ich glaube, am Anfang dachte ich, der Einfluss der Fasane klingt schön, hat viele F, hat einen guten Rhythmus.
Wirft viele Fragen auf.
Aber eigentlich kommt er aus einem großen Essay von Virginia Woolf, was ich übersetzt habe. Und zwar hat sie diesen Essay Drei Guineen oder vom Verachtet werden 1938 geschrieben. Das war kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und da geht sie der Frage nach, also ein fiktiver Briefeschreiber fragt sie, wie können Sie als Frau helfen, einen Krieg zu verhindern? Also wenn Sie den jetzt lesen, werden Sie sehen, dass es immer noch hohe Aktualität hat, auch wenn sich die Zeiten ein bisschen geändert haben inzwischen. Und Virginia Woolf sagt, kann sie nicht als Frau, sie kann nicht helfen, einen Krieg zu verhindern, weil sie hat keinen Einfluss. Sondern historisch gesehen ist der Einfluss natürlich immer nur vermittelt über den Mann möglich, den sie auf die Gesellschaft hat, weil sie einfach auch kein Vermögen hat. Kein eigenes Geld, kennt man alles. Und dann beschreibt sie eben, wie gebildete Männer Fasanenjagden organisieren, um potenzielle Schwiegersöhne zu finden für ihre Töchter. Dann sagt sie, der Einfluss der Fasane auf die Liebe ist noch nicht genug untersucht worden. Und was sie damit aber beschreibt, ist eigentlich, wie sich bestimmte Strukturen durch bestimmte Rituale immer wieder und weiter fortsetzen. Aber es hat natürlich mit meinem Buch zu tun, weil es ja auch darum geht, wie sich bestimmte Strukturen immer und immer wieder fortsetzen, weil sie gestützt werden, eben unter anderem auch durch Frauen.
Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Ich meine, die MeToo-Debatte ist ja so ein bisschen aus dem medialen Fokus verschwunden. Es gibt immer mal wieder Fälle auch von Machtmissbrauch, natürlich auch von sexuellem Missbrauch, die öffentlich gemacht werden. Aber ganz andere Themen haben sich natürlich da vorgeschoben. Was würdest du sagen? Wo stehen wir denn da gerade?
Naja, im Moment gehen wir mit ganz großen Schritten, also galoppieren geradezu wieder in die Vergangenheit zurück. Einerseits haben wir jetzt ein Bewusstsein dafür, wie man in der Debatte über das BE, was neulich der Fall war,
Berliner Ensemble,
genau, erst gemerkt hat, wo es darum geht, wie Mütter eigentlich quasi schlecht behandelt werden. Und also es ist sozusagen ein Bewusstsein da, was vorher nicht da war. Aber wenn ich mir jetzt die Entwicklung in der Welt angucke, gehen wir gerade in ganz starke chauvinistische und machistische Männlichkeitsbilder wieder zurück. Und dann fallen natürlich solche Themen als erste hinten runter. Also das ist klar. Trump streicht ja sogar das Wort Frau. Also
es nimmt absurde Züge an. Ja. Und wenn es nicht so auch beängstigend wäre, könnte man immer wieder drüber lachen. Aber das fällt einem doch schwer. Was man sich natürlich fragt, wenn man deinen Roman liest, ist, inwiefern denn vor allem dieser Theaterintendant, vielleicht ja auch die Feuilletonchefin, Vorbilder in der Realität hatten.
Das war mir von Anfang an klar, dass ich nicht mich mit tatsächlichen Fällen, vor allem nicht in Deutschland, also Berlin und oder Potsdam beschäftigen will. Ich wollte einen Text schreiben, der im Grunde exemplarisch ist und damit muss er relativ offen sein und übertragbar auf verschiedene Fälle. Und wie man sieht, funktioniert es ja. Das ist ja das Witzige. Offensichtlich gibt es einige Beispiele. Für mich war es interessant, ich habe ja sehr stark die MeToo-Debatte in Schweden verfolgt, die auch viel stärker war als bei uns. Da ich das ziemlich verfolgt habe, ist mir eben auch da ein Fall aufgefallen, der dann zur Inspiration wurde, diesen Roman zu schreiben. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich habe mir nicht sozusagen, die Eckdaten sind gar nicht mal erfunden, sondern ich habe bewusst woanders hingeguckt und hatte dann sozusagen ja eine Inspiration eines Falls, den ich benutzt habe.
Mittlerweile dämmert es hier über der Stadt. Wir sitzen in der RBB-Dachlounge im 14. Stock und sind bei den Büchertipps, den Buchempfehlungen. Du hast ein Buch mitgebracht, das dich beim Schreiben von Der Einfluss der Fasane auch beeinflusst hat.
Richtig? Ja, ganz genau. Ich fürchte, jemand hat mir gerade erzählt, das gibt's nicht mehr, was ich total todtraurig finde. Es handelt sich um Hjalmar Söderberg, einen schwedischen Autor, der ein Zeitgenosse von August Strindberg war und weniger bekannt ist bei uns. In Skandinavien ist er ein Kultautor bis heute und sein Roman Dr. Glas ist eigentlich sein berühmtestes Werk. Es ist ein relativ kurzer Roman, eine Tagebucherzählung über einen Arzt. Ein Arzt schreibt Tagebuch darüber, wie er eigentlich einen Pastor, total ekliger Typ, der seine Frau mehr oder weniger vergewaltigt, aber Gott ist ja mit ihm und so, der diesen Pastor umbringt, um diese Frau quasi zu befreien. Also er sieht sich als wohltätiger Mörder, was er aber übersieht, ist, dass er selber in diese Frau verliebt ist, natürlich. Und das Tolle an diesem Buch ist eigentlich, wie der Titel vielleicht schon sagt, dass es eben auch hier um Täuschung geht. Also Dr. Glas, der meint, er sieht sich ganz klar, der hier aber eben einer ganz großen Selbsttäuschung aufsitzt. Das war für mich so ein bisschen ein Begleitbuch für Der Einfluss der Fasane, weil Hella Kahl ja auch pausenlos Täuschungen unterliegt. Es geht eben bei Söderberg auch um die Frage nach der Wahrheit. Wie viel wissen wir eigentlich über uns selber? Wie sehr sind wir Spielbälle der Umstände? Und zum anderen auch, kann man eigentlich strukturelle Abhängigkeiten nur zerschlagen, indem man amoralisch handelt? Also lauter solche Fragen, die bei Söderberg diskutiert werden, die haben mich beim Einfluss der Fasane auch sehr beschäftigt.
Ich habe mitgebracht, Es werden schöne Tage kommen von Zach Williams. Das sind Short Stories. Und Zach Williams ist ja in den USA sehr gefeiert worden für diese Kurzgeschichten. Das ist sein Debüt, sein literarisches. Und diese Kurzgeschichten haben mir so gefallen, weil sie scheinbar erstmal alltägliche Situationen erzählen, aber von vornherein einen sehr abgründigen Ton anschlagen. So Elemente von Horror schleichen sich so ganz langsam ein. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil Zach Williams hier wirklich auch die politischen aktuellen Gegebenheiten einfängt in literarischen Momenten, die ja immer so kippen, die haben immer so Kippmomente eben ins Abseitige, ins Abgründige, ins Unheimliche. Und ich finde das wirklich atemberaubend zu lesen. Ja, meine Empfehlung.
Ja, klingt spannend.
Ich danke dir sehr für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja, vielen Dank.
Antje Ravik-Strubel waren das und Nadine, und sie haben den Blick über die Dächer Berlins schweifen lassen, hoch oben in der Dachlounge des RBB beim RBB Kultursalon. Nach allem, was ich jetzt gehört habe, interessiert es mich auch, Der Einfluss der Fasane von Antje Ravik-Strubel. Wer könnte denn noch Lust drauf haben? Für wen ist das was?
Ich würde sagen, das ist für alle etwas, die einfach Lust haben auf eine ja witzig, spöttische, leichte und unterhaltsame Geschichte vor Berliner und Potsdamer Kulisse und die Lust haben auf ein Buch, ja, das aktuelle Themen anpackt. Und für alle, die sich mit einer Hauptfigur auseinandersetzen möchten, die widersprüchlich und oft sogar sehr unsympathisch ist. Ja, das Buch erzählt von Täuschung und Enttäuschung, von Macht und Machtmissbrauch, von medialer Inszenierung und Kontrollverlust und ist ein Roman, der ja hier und da für meinen Geschmack zwar ein bisschen zu viele Schleifen dreht, aber wirklich Spaß macht.
240 Seiten hat Der Einfluss der Fasane, erschienen ist das Buch bei S. Fischer. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Da könnt ihr Orte und Worte auch hören und natürlich in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Immer donnerstags gibt's eine neue Folge. Viel Spaß beim Hören und Lesen. Ich bin Stefan Auschard.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau an einer Baustelle. In der Gegenrichtung Dreieck Werder staut zwischen Potsdam Nord und Vöben, hier dauert es 10 Minuten länger. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die rechte Spur gesperrt. B158 Berlin Richtung Bad Freienwalde. Zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen 10 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen. Bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf. Und bei der S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei wichtigen Projekten der neuen Koalition skeptisch. So sei es nicht sicher, ob die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werde, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Die Maßnahme stehe zwar im Koalitionsvertrag, es gebe aber einen Dissens mit der SPD. Deren Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro sei so auch nicht fest verabredet, sagte Merz. Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Ina Dietz.
In der gesetzlichen Krankenversicherung droht laut Storm ein Anstieg um mindestens einen halben Beitragssatzpunkt. Storm sprach von einer Zumutung für Beschäftigte, Rentner und Arbeitgeber. In Verbindung mit steigenden Pflegeversicherungsbeiträgen könnte damit ein Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 43% erreicht werden.
Die USA machen eine neue Kehrtwende in der Zollpolitik. Die Regierung von Präsident Trump hat zahlreiche Ausnahmen von den gerade erst verhängten Importzöllen gemacht. Sie gelten vor allem für Elektronikartikel, die die USA aus China importieren. Unternehmen wie Apple hatten zuletzt gewarnt, dass Produkte wie Handys deutlich teurer werden könnten. In Ecuador wählen die Menschen heute in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Der konservative Amtsinhaber Noboa und die Mitte-Links-Kandidatin González liegen in Umfragen gleich auf. Die Wahl wird von einem Drogenkrieg im Land überschattet. Ecuador ist zum Umschlagplatz für Kokain geworden. Die Mordrate ist die höchste in ganz Lateinamerika. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Mann in einem U-Bahnhof in Berlin-Charlottenburg ist der mutmaßliche Täter gestorben. Er sei am Morgen in einem Krankenhaus für tot erklärt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft dem RBB bestätigt. Katharina Trümper, RBB 24.
Der 43-Jährige soll gestern im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz im Streit einen anderen Fahrgast mit einem Messer angegriffen haben. Das 29-jährige Opfer